Herzlich willkommen zur zweiten Folge von GSK Banking to Go, Ihrem kompakten Update zur aktuellen Entwicklung im Bank- und Finanzrecht. Mein Name ist Timo Bernau und heute sprechen wir über ein Thema, das für Investoren, Fondsmanager und die Finanzbranche tatsächlich von großer Bedeutung ist. Strukturen im Ausland, Besteuerung im Inland? Fragezeichen. Die Fallstricke beim Einsatz von Luxemburger Saals in grenzüberschreitenden Transaktionen. Die Nutzung von Luxemburger Saals bringt zahlreiche steuerliche Herausforderungen mit sich. Insbesondere, wenn es um die Vermeidung oder Begründung von Betriebsstätten in Deutschland geht. Was ist dabei zu beachten? Welche Fallstricke gibt es? Und welche rechtlichen Urteile oder Vorgaben der Finanzverwaltung hat es möglicherweise in diesem Bereich schon gegeben? Diese Fragen diskutiere ich heute mit zwei ausgewiesenen Expertinnen aus unserem GSK-Stockmann-Team. Aus Frankfurt begrüße ich Dr. Petra Eckel, Partnerin und Expertin für Steuerrecht in unserem Frankfurter Büro. Aus Luxemburg ist Mathilde Ostertag dabei, ebenfalls Partnerin und spezialisiert auf das Steuerrecht. Petra, Mathilde, schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo, hallo Timo.
Hallo Petra. Hallo ihr zwei. Prima. Ja, das ist sozusagen ja unsere zweite Folge und wieder ein grenzüberschreitendes Thema. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr spannend und schön, dass ihr eben dabei seid und heute uns ein bisschen unter die Arme greift, wenn es um die Steuerfrage geht. Ich würde mal anfangen, Petra, vielleicht mit dir, ob du uns mal einen kurzen Überblick geben kannst, in welchen Strukturen natürlich Immobilienrecht, vielleicht aber auch im Private Equity Bereich solche Strukturen überhaupt gewählt werden, was da sozusagen die gängige Struktur ist. Und ja, gerne kann natürlich auch Mathilde, du aus deiner Sicht dann auch die Perspektive beleuchten, wie man im Grunde das in Luxemburg so aufbaut.
Ja, gerne, Timo. Nochmal guten Tag von meiner Seite. Ja, meistens ist es ja so, dass man die Steuern in Deutschland vermeiden will. Wir sind jetzt nicht ein Hochsteuerland, wir sind so im Mittelfeld in der EU, aber trotzdem überlegt man gerne, ob man nicht mit ausländischen Strukturen, die man aufsetzt, ein bisschen Steuern spart. Insbesondere im Immobilienbereich ist ja hier auch Luxemburg sehr beliebt oder im Private Equity Bereich. Luxemburg ist ja eine Holding Location und viele unserer Mandanten überlegen dann, eine Luxemburger Struktur aufzusetzen und dann quasi in Deutschland über diese luxemburgische Struktur nur beschränkt steuerpflichtig zu sein. Im Immobilienbereich kann man dann zum Beispiel sehr gut deutsche Gewerbesteuer vermeiden, wenn man langfristig vermietet und verpachtet. Und aber auch im Private Equity Bereich ist es oft gut für die Repatriierung der Dividenden, wenn man ausländische Strukturen aufsetzt, die ein gutes DBA-Netzwerk haben. Im Fondsbereich insbesondere, Luxemburg ist ja eine Fonds-Location, gibt es auch sehr viele Strukturen von deutschen Playern, die quasi dann in Luxemburg eben luxemburgische Fonds aufsetzen mit luxemburgischen Saals. Das Problem, was wir dann haben in Bezug auf die Betriebsstättenbegründung, ist immer dann relevant, wenn wir Luxemburger Vehikel haben und die haben dann quasi deutsche Angestellte oder deutsche Geschäftsführer, die nicht in Luxemburg leben, sondern das Geschäft von Deutschland aus machen, dieser luxemburgischen Einheiten. Das ist dann immer gefährlich, dass dann die ausländischen Einheiten in Deutschland Betriebsstätten begründen.
Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Petra. Vielen Dank schon mal für das nette Intro. Nochmal aus meiner Perspektive, das hatten wir auch in der ersten Folge vom GSK Banking to Go schon analysiert und besprochen. Steuervermeidung oder sagen wir, Steueroptimierung kann natürlich ein Beweggrund sein. Manchmal ist es natürlich auch so, dass Anbieterinitiatoren aus Deutschland heraus beispielsweise auch einen LTIF auflegen oder andere Luxemburger Fondsstrukturen wählen, weil es, sage ich mal, in Luxemburg da noch eine breitere Palette an Möglichkeiten gibt, was ich an Fondsvehikeln aufsetzen kann oder auch man davon ausgeht, dass es vielleicht bei der CSF schneller geht, was manchmal der Fall sein kann, vielleicht auch nicht immer. Das heißt, es gibt auch grundsätzlich jetzt neben der Steuerthematik immer Gründe, auch für bestimmte Strukturen Luxemburg als Standort zu wählen. Vielleicht dahingehend mal die Frage auch an dich, Mathilde, wir haben ja neben den Fondskonstrukten auch regelmäßig unterhalb der Ebene des eigentlichen Investmentfonds dann nochmal Saals oder auch andere Gesellschaften, die dann beispielsweise die Immobilien halten oder die Darlehen vergeben. Wie strukturiert ihr das klassischerweise aus der Luxemburger Perspektive, wenn ihr sozusagen so doppelstöckige Strukturen habt oder überhaupt, sag ich mal, noch innerhalb des Fonds weitere Vehikel? Ja. Wie muss man sich das aus deutscher Sicht vorstellen? Was sind da quasi die Beweggründe oder die Gedanken?
In der Tat, also in Luxemburg und insbesondere für solche grenzüberschreitende Fondsgestaltungen, wo die Immobiliengegenstände oder andere Assets-Klasse eigentlich in Deutschland liegen, macht es Sinn, in Luxemburg immer einen Fonds zu gestalten mit mehreren Compartments. Jeder Compartment kann in eine Investition sich fokussieren oder Investitionsklasse, und unter den Fonds dann werden wir entweder eine Propco gründen oder so eine doppelstöckige Struktur. Manchmal ist es wenn es eigentlich Fremdfinanzierung in der Struktur reinkommt, sollte lieber eine doppelstöckige Struktur implementiert werden, damit das Security Package auch verhandelt werden kann. Da liegen nicht eigentlich erst Steuergründe dafür, aber eher, weil man von luxemburgischen Gesetzen profitieren wollen für die Erstellung von Bürgschaften auf Anteile von der Propco-Gesellschaften, wo es für Kreditgebern sehr vorteilhaft ist in Luxemburg. Dann, wenn in der Tat diese Strukturen dann implementiert sind, kommt die Frage für die Betriebsstätte, Bemessung von einer deutschen steuerlichen Ebene, insbesondere auf der Propco-Ebene, die Immobiliengegenstände direkt halten würde, wo der Geschäftsführer ist und von welchem Ort der Geschäftsführer arbeitet. Und sehr oft, wir haben Strukturen mit Propcos, die in Luxemburg eigentlich gegründet sind, aber wo Teil von den Geschäftsführern in Deutschland ansässig sind oder auch Dienstleitern dann beauftragt werden, unabhängige Dienstleister beauftragt werden für die Leitung, Verwaltung des Immobilien. Und dann an Petra, an dich, deiner Erfahrung nach, wir verstehen, dass diese Strukturen momentan vielleicht auch unter die Augen von der Steuerverwaltung in Deutschland sind, wie die eigentlich täglich verwaltet sind.
Ja, genau, Mathilde, das ist wohl wahr. Man liest es ja teilweise in der Presse oder ein paar Fachaufsätze gab es auch dazu. Insbesondere im Münchner Raum, in Bayern, ist es im Augenblick im Fokus der Finanzverwaltung, diese künstlichen Strukturen im Ausland, wo aber die de facto Geschäftsführer dann quasi nur von Deutschland aus agieren. Da gab es so einen Fall von so einem Private Equity Fonds, der hatte quasi eine Jersey Limited aufgesetzt, aber die Geschäftsführer der Jersey Limited, die hatten gar nicht die Fachkenntnis fürs Private Equity Geschäft. De facto wurde das Ganze gesteuert von einer Founding Share haltenden GmbH, die eben in München saß, und dann wurde quasi diesen Geschäftsführern dieser GmbH in München unterstellt, dass sie de facto Geschäftsführer der Jersey Limited sind. Die haben halt das gesamte Geschäft des Fonds und die wesentlichen Entscheidungen und das Day-to-Day-Management von dieser Jersey-Gesellschaft von München aus gemacht. Und dann kann passieren, dass man den Ort der Geschäftsleitung eben in Deutschland annimmt. Und das ist in dem Fall passiert. Und was dann der Fall ist, dann wird auch eine ausländische Gesellschaft in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Also so, als wäre es eine deutsche GmbH. Und das Problem in dem Fall war, die hat natürlich an die internationalen Anleger, die Jersey Limited, Dividenden ausgeschüttet, Private Equity Geschäft. Und bezüglich der Dividenden, weil das ja eine Jersey-Gesellschaft war, hat natürlich in den letzten Jahren keiner Quellensteuer einbehalten. Als deutsche GmbH hätten sie das aber machen sollen. Und deswegen wurde da quasi auch ein steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren dann im Nachhinein eröffnet. Und das sind jetzt so Konstellationen, wo man halt im Augenblick besonders aufpassen muss, dass man da sauber bleibt. wo liegt der Ort der Geschäftsleitung einer ausländischen Gesellschaft? Summa summarum kann ich immer sagen, wenn ich eine Luxal habe oder irgendeine andere ausländische Gesellschaft, die nicht in Deutschland sitzt, und ich habe da deutsche Geschäftsführer drin, die in Deutschland leben und arbeiten, ist das immer gefährlich. Da muss man wirklich gucken, von wo aus werden die Geschäfte geführt. Habe ich mehrere Geschäftsführer, muss ich gucken, wo ist der wesentliche Teil der Geschäftsführungsaufgaben. Zum Beispiel, wenn ich einen habe, der für technische Sachen zuständig ist und einen für wirtschaftliche Dinge, dann kommt darauf an, aus Sicht der Finanzverwaltung, wo sitzt der Geschäftsführer für die wirtschaftlichen Belange. Das ist dann wichtiger als die technischen Belange. Also das ist immer eine Wertung im Einzelfall. Man sollte sich aber diese Strukturen angucken, weil sonst kann es wie in diesem schlimmen Fall mit Jersey dazu führen, dass quasi ausländische Gesellschaften, die in ausländischen Registern registriert sind, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig werden. Und das war quasi der Background von all diesen Untersuchungen, die da im Süden von Deutschland passiert sind die letzten Jahre. Ja.
Sag mal, Petra, jetzt hast du, glaube ich, viel schon auch gesprochen über, sag mal, Ort der Leitung, der Geschäftsleitung. Was ist denn sozusagen jetzt nochmal konkreter Voraussetzung, dass ich das vermeide? Ja, also wann liegt das eigentlich vor? Und welche anderen Kriterien gibt es möglicherweise noch, die relevant sind? Mathilde hat ja eben schon gesagt, gerade es könnte auch wie Dienstleistungsverträge zu Dritten geben, die eventuell riskant sind. Gibt es da wie einen Katalog, von dem ich irgendwie abhaken kann, tick the box, und wenn ich darauf aufpasse, dass ich da nirgendwo was falsch mache, dann bin ich sauber, oder ist es sozusagen auch eine Gesamtschau? Gibt es da verschiedene Punkte? Das wäre vielleicht nochmal spannend zu verstehen, wie ich eigentlich genau diesen Ort der Leitung definiere und worauf ich sonst vielleicht noch achten muss.
Ja, also in der Tat gibt es eigentlich, wenn man es jetzt mal runterbricht, vier Sachen, die ich vermeiden muss, wenn ich mit ausländischen Gesellschaften in Anführungszeichen operiere, wenn ich eine Luxal habe. Ich muss vermeiden, dass die Luxal in Deutschland eine Betriebsstätte begründet. Erstens. Zweitens, dass sie eine Vertreterbetriebsstätte begründet. Drittens, dass der Ort der Geschäftsleitung hierüber schwappt. Und viertens muss ich immer noch aufpassen, wenn ich was outsource, dass ich da eben dort durch Outsourcing keine Subkontraktor-Betriebsstätte begründe. Das sind die vier Sachen. Also Betriebsstätte hat man ja schnell begründet. Die ist ja, wenn man da einen Angestellten in Deutschland in einem angemieteten Büro, wenn man den da anstellt und der ist da länger als 6 Monate tätig in einem Büro, begründet eine ausländische Gesellschaft, eine Luxal, hier eine Betriebsstätte, weil ein fester physikalischer Ort dann vorhanden ist. Das geht sehr schnell. Noch schneller geht es mit einer Vertreterbetriebsstätte. Man muss auch aufpassen, wenn man Angestellte bevollmächtigt und die üben dann quasi die Vollmacht für die Luxal nachhaltig, also auch länger als 6 Monate in Deutschland aus. Dann können die eine Vertreterbetriebsstätte begründen. Für eine Vertreterbetriebsstätte brauche ich nicht einen festen physikalischen Ort, sondern da reicht es aus, wenn der einfach herumreist und seine Vertretungsvollmacht nachhaltig ausübt. Das muss man dann auf dem Schirm haben. Und wie gesagt, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, was immer gefährlich ist, ist, wenn ich einen Geschäftsführer habe von einer ausländischen Gesellschaft, der hier tätig wird, weil dann kann ich diesen Ort der Geschäftsleitung der Gesellschaft verlagern und dann wird sogar die gesamte Gesellschaft hier unbeschränkt steuerpflichtig. Bei der Betriebsstätte ist es ja im Gegensatz dazu eher nur so, dass die ausländische Gesellschaft dann hier beschränkt steuerpflichtig wird und die Steuerpflicht beschränkt sich dann nur auf die Einkünfte, die sie da in dieser Betriebsstätte in Deutschland quasi erwirtschaftet. Während wenn ich eine ausländische Gesellschaft habe, die hier unbeschränkt steuerpflichtig wird, unterfällt erstmal weltweit ihr Einkommen der deutschen Besteuerung. Das ist nochmal ein qualitativer Unterschied. Und das Letzte, was ich gesagt habe, war das mit der outgesourcten Dienstleistung, wo ich aufpassen muss, dass ich da eben nicht diese Subkontraktor-Betriebsstätte begründe. Also wenn ich was outsource zu einem deutschen Dienstleister als Luxemburger Saal zum Beispiel und wenn ich dann ständig bei diesem Dienstleister vor Ort bin, um das zu kontrollieren, kann ich auch so eine Subkontraktorenbetriebsstätte begründen. falls ich jetzt da nicht ständig vor Ort bin und ich telefonieren und mit ihm und lass mir Statusberichte per E-Mail schicken, von Luxemburg aus ist das alles kein Problem. Aber wenn ich vor Ort in Deutschland bin, bei so outgesourcten Dienstleistern und es länger der Fall ist, dann wird es vielleicht auch gefährlich mit einer Betriebsstättenbegründung.
Ja, Petra, das ist ja ein relativ weites Feld, weil wir gerade, sag ich mal, das hatte ich eingangs schon kurz angerissen, oftmals die Thematik haben, dass es einen deutschen Initiator gibt. Die haben möglicherweise auch schon eine Gesellschaft in Deutschland, ja, zum Beispiel, es kann auch ein Asset Manager sein und eine Fondsgesellschaft sein, die sich dann eben aus vielleicht gar nicht mal steuerlichen Beweggründen, sondern anderen Beweggründen dazu entscheidet, in Luxemburg einen Investmentfonds auflegen zu lassen mit einer Service-KVG und möglicherweise dann aber selber ein Interesse daran hat, weil die Kompetenz ist dann ja beim deutschen Asset Manager, bestimmte Anlageentscheidungen mitzutreffen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, was du gesagt hast, Petra, wenn ich beispielsweise die Portfolioverwaltung oder andere Tätigkeiten der Service-KVG nach Deutschland an den Initiator auslagern würde, im Sinne eines echten Outsourcings, dann hätte ich wahrscheinlich schon da ein Problem, dass, weil Teile ausgelagert werden, das wahrscheinlich irgendwie hier eine Betriebsstätte sein könnte in der existierenden Gesellschaft, oder?
Also bei so Verlagerungen innerhalb einer Unternehmensgruppe, wo man dann arbeitsteilig arbeitet, muss man schon besonders aufpassen. Also wenn alles in einer Gruppe ist und wenn dann vielleicht nicht so genau hingeguckt wird, wer dann hier in dieser Asset-Management-Einheit tätig ist. Und wenn das zum Beispiel dann ein Angestellter ist, der einen Angestelltenvertrag mit einer Luxemburger Einheit hat, kann man natürlich dann das Einfallstor öffnen, dass die Finanzverwaltung sagt, ja, die Luxemburger Saal hat ja in Gestalt dieses hier tätigen Angestellten in dem Office von der deutschen Schwester-, Tochter- oder Muttergesellschaft eine feste Geschäftseinrichtung, wo sie tätig wird und dann ist da eine Betriebsstätte begründet. Da muss man immer aufpassen. Ansonsten, wenn das alles armslängs ist und sauber gemacht wird und wenn auch noch in Luxemburg genügend Substanz vorhanden ist, wo man noch belegen kann, die wesentlichen Entscheidungen und das Day-to-Day-Management von diesen Luxemburger Einheiten werden tatsächlich in Luxemburg gemacht und nicht hier in Deutschland ferngesteuert, dann hat man gute Chancen, dass man die Struktur sauber durchbringt durch die Betriebsprüfung. Wichtig ist halt immer, dass man sich zunächst überlegt, welche Aufgabe hat eine bestimmte Konzerneinheit. Mhm. Wenn ich jetzt den Fonds in Luxemburg habe und ich habe den AIF in Luxemburg, muss ich mir überlegen, ja, was hat der für Aufgaben? Und diese Aufgaben sollten dann auch in Luxemburg ausgeführt werden und nicht ferngesteuert ausgeführt werden von Deutschen, die dann nicht rüberreisen, sondern das eben von deutschem Grund und Boden aus machen. Das ist immer die erste Frage. Welche Aufgaben hat welche Einheit im Konzern und von wo aus wird das ausgeführt? Und da sollte man halt darauf achten. Von den Luxemburger Einheiten zum Beispiel in so einer Fondsstruktur sollte das eben in Luxemburg ausgeführt werden und von den deutschen Playern von Deutschland aus. Und dann hat man schon mal weniger Probleme. Ja. Das heißt, und da muss man das auch beweisen. Also es ist auch dann, sagen wir mal, es kommt ja immer darauf an. Es gibt halt auch Geschäftsbereiche, wo ich nicht so viel Aufwand habe. Wenn ich jetzt langfristig Immobilien verwalte, ich habe einen großen Mietvertrag beim Single Tenant zum Beispiel, da muss ich nicht wahrscheinlich jeden Tag stundenlang dieses Objekt verwalten. Dann sind natürlich die zeitlichen Aufwände geringer. Und selbst wenn das dann ein deutscher Geschäftsführer ist oder ein deutscher Mitarbeiter, der sich darum kümmert, reicht es vielleicht aus, wenn er zweimal im Monat nach Luxemburg fährt und sich vor Ort dann um die Aufgaben kümmert und das dokumentiert. Also man muss schon gucken, wie aufwendig ist das Geschäft, das Day-to-Day-Geschäft, wie aufwendig sind die Aufgaben. Und dann muss man halt meistens maßgeschneidert überlegen, ja, wie viel Präsenz ist dann quasi erforderlich. Und das muss man dann aber auch dokumentieren. Also wirklich auch Flugbelege ablegen, wenn man Meetings abhält, die Protokolle, vielleicht das Catering, die Rechnung oder Tankbelege, je nachdem, oder Zugbelege. Und man sollte auch dort ein Office haben. Also die deutsche Finanzverwaltung, der sollte das schon dann vor Augen geführt werden, was man in Luxemburg macht und dass man eben das Day-to-Day, das Tagesgeschäft dort betreibt und dass man da später ein bisschen präpariert ist, falls doch in einer Betriebsprüfung mal Fragen auftauchen.
Das heißt aber, Petra, wenn ich sozusagen Tätigkeiten, die in Luxemburg erbracht werden sollen, wie im Auslagungsvertrag dann nach Deutschland übertrage, dann habe ich im Grunde schon, dann brauche ich nicht mehr zu argumentieren, dann habe ich schon wirklich ein Thema, ne? Dann habe ich eigentlich im Grunde die Betriebsstätte, weil die Tätigkeiten, die originär in Luxemburg erbracht werden sollen, per Vertrag nach Deutschland gehen, dann ist es, glaube ich, schon sitze ich in der Falle, oder?
So einfach ist es auch wieder nicht und so streng würde ich das dann auch wieder nicht sehen. Man kann jetzt nicht als Regel sagen, jede Auslagerung ist total schädlich oder jedes Outsourcing ist ein Riesenrisiko ohne Ausweg. Nee, also man muss aber schon gucken, dass das Tagesgeschäft und die Befehlsgewalt, sage ich jetzt mal salopp, dass die schon noch in Luxemburg liegt. Man muss natürlich nicht alles selber machen. Da hat man natürlich als Unternehmer schon einen Spielraum, was man da outsourced und an wen. Aber wenn man dann halt alles outsourced und es ist dann wie in diesem Fall mit Jersey, den ich jetzt da genannt hatte, mit dem von der Private Equity Industrie, der da so auffällig behandelt wurde in München. Wenn dann überhaupt nichts mehr in Luxemburg passiert und ich kann nichts mehr belegen und alles ist in sämtliche Richtungen outgesourced, dann wird es halt de facto wirklich eng in der Betriebsprüfung, dass man da noch aufzeigt, dass eben das Tagesgeschäft dort ausgeführt wurde. Also alles mit Maß und Ziel. Und man muss halt überlegen, was man dort noch an Substanz aufrechterhält und nachweist. Aber das bloße Outsourcing an sich ist jetzt nicht per se schädlich. Natürlich kann man im Wirtschaftsleben Sachen outsourcen und Dienstleister einschalten. Das ist nicht schädlich per se.
Okay, du hast immer gesprochen von dem Tagesgeschäft. Was ist denn, wenn ich das mal wie Grundlagengeschäft, also ja, Grundsätze Unternehmenspolitik oder in außergewöhnlichen Situationen dann doch mal aus Deutschland heraus mit rein dirigieren will? Kann ich das machen oder wie ist da die Situation?
Also beim Ort der Geschäftsleitung von einer Luxemburger Saal zum Beispiel, was ich gesagt habe, was nicht nach Deutschland rüberrutschen sollte, weil die Lux-Saal sonst zum Beispiel hier unbeschränkt steuerpflichtig wird. Beim Ort der Geschäftsleitung muss ich darauf gucken, dass wirklich das Tagesgeschäft im Ausland vorgenommen wird. Das Tagesgeschäft ist das, was ich regelmäßig machen muss als Geschäftsführer, die regelmäßigen Entscheidungen. Das ist nicht das Grundlagengeschäft. Das verwechselt man oft. Also es ist jetzt nicht nur, dass der Geschäftsführer dann, wenn er in Deutschland lebt, einmal im Jahr rüberfahren muss und wenn dann die Gesellschaft beschließt, die Luxal, mein Gott, ich stelle jetzt mal einen bestimmten Geschäftszweig ein oder ich mache eine strategische Änderung oder ich kündige einen großen Vertrag. Für diese Grundlagengeschäfte alleine rüberzufahren, das reicht nicht aus. Also das Tagesgeschäft, das muss man halt definieren, je nach Gesellschaftszweck, das muss in Luxemburg vorgenommen werden, um den Ort der Geschäftsleitung dort zu belegen. Und es kommt halt darauf an, was Geschäftszweck ist. Ja.
Okay, ja, das ist spannend. Führt mich dann zur Frage in Richtung Mathilde. Petra hat ja gerade auch ausgeführt, ist im Grunde wichtig, den Geschäftszweck der Saal entsprechend zu identifizieren. Wie behandelt ihr sozusagen aus Luxemburger Perspektive diese Thematik? Gerade wenn es darum geht, dann brauchst du ja auch irgendwie Geschäftsführer, die in Luxemburg sind. Müssen die in Luxemburg wohnen? Worauf achtet man dann beim Geschäftszweck? Gibt es da auch etwas, wo ich so mal aus Luxemburger Perspektive noch gesondert drauf schauen muss? Oder ist es das, was eigentlich Petra gerade schon, sag ich mal, umrissen hat?
Also Petra hat es schon sehr umfangreich umrissen. Das ist auch wichtig, dass wenn man auf die Substanz einer Gesellschaft in Luxemburg guckt, ist es relevant eigentlich zu sehen von einer, ich würde sagen, aus einer ausländischer Brille. Die Steuerverwaltung, die Substanz einer luxemburgischen Gesellschaft evaluieren würde, ist die ausländische Steuerverwaltung aus einer luxemburgischen Ebene. Das heißt, in unserem Fall, das wäre die deutsche Steuerverwaltung. Das heißt, die deutsche Voraussetzungen, um zu prüfen und bestätigen, dass die Gesellschaft selbst genügend ausreichend Substanz in Luxemburg hat, wären die deutsche Voraussetzung und nicht die luxemburgische. Trotzdem, was wir immer an unseren Mandanten beraten, ist, dass in der Tat für die Geschäftsführung, die Tagesgeschäftsführung, ist es wichtig, dass die Buchhaltung in Luxemburg bleibt, dass die Geschäftsführer, die in Luxemburg in der Gesellschaft mandatiert sind, auch den, ich würde sagen, anpassenden Lebenslauf haben, um die Gesellschaft zu führen, dass die auch also genügend Erfahrung haben, um Entscheidungen zu treffen. Was noch können wir überlegen, was noch wichtig ist, dass in der Tat, was Petra ernannt hat, alles, was gebraucht wird, um die Gesellschaft zu verwalten, aus Luxemburg, wird aus Luxemburg gemacht. Ob die wirklich da in Luxemburg wohnen müssen, nicht unbedingt, aber die können schon in der Großregion, sagen wir, wohnen, solange dass sie in Luxemburg steueransässig sind. Das ist schon wichtig. Das heißt, dass die Mehrheit deren Arbeit eigentlich in Luxemburg leisten und vielleicht Teilarbeit oder Teleworking kann überlegt werden, aber die Mehrheit der Arbeit muss schon in Luxemburg geleistet werden.
Okay, das heißt, ich kann auch durchaus, ich meine, in der Grenzregion wohnen, muss dann eben immer reinfahren oder zumindest eine bestimmte, bestimmte Menge an Arbeitstagen in Luxemburg verbringen, beziehungsweise wahrscheinlich kann ich auch irgendwie reinfliegen, wenn ich es oft genug noch tue, dass eben die entsprechende Substanz dann da ist. Und das ist auch mal eine Marktpraxis, die, sag ich mal, auch in Luxemburg ihr wahrscheinlich schon kennt oder auch die Dienstleister in Luxemburg da kennen und wahrscheinlich mit drauf achten. Das, was da, glaube ich, wichtig ist, was Petra eben gesagt hat, dass ich das Ganze auch eben dokumentiere, ne, mit Tankbelegen.
Auf jeden Fall.
Und so weiter. Ne?
Nicht nur, also es wird auch erwartet, dass die Gesellschaft Bürofläche hat, dass die Personen, die für die luxemburgische Gesellschaft angestellt wurden oder beauftragt wurden, dass sie auch eigentlich das gesamte Material haben, um aus Luxemburg arbeiten zu können. Also keine Briefkaste, bitte.
Okay. Ja, Petra, vielleicht nochmal was spannend. Du hast ja eben schon über den Fall vom FG München gesprochen mit dieser Jersey LTD. Das ist vielleicht ja für unsere Zuhörer nochmal interessant. Gab es noch irgendwelche anderen spannenden Fälle aus der so mal Praxis, wo man sagen kann, okay, das war jetzt mal überraschend oder ja, illustriert eigentlich nochmal, wie schnell man schon ein Thema haben kann. Fällt dir da noch ein anderer Fall ein, der vielleicht erwähnenswert ist?
Ja, mir fallen da ganz viele Fälle ein. Es gibt wirklich sehr viele Gerichtsurteile, wann man eine Betriebsstätte begründet. Sehr skurrile Fälle. Nur um das mal zu verdeutlichen, wie schnell man da in der Falle ist. Es gibt mittlerweile, glaube ich, drei Fälle, die sind sogar zum BFH, zum höchsten Steuergericht, hochgegangen, dass man in irgendwelchen Spins, in Umkleiden Betriebsstätten begründet. Und zwar gibt es da so Fälle mit so Flugzeugingenieuren, die im Flughafen in Deutschland einen Spind hatten. Die waren eigentlich von ausländischen Airlines angestellt und die haben halt hier auf deutschem Grund und Boden dann hin und wieder die ausländischen Flieger gewartet und hatten dann da einen dauerhaften Schrank in so einer Umkleide, wo sie auch zum Teil Werkzeug drin hatten. Und mit diesem Schrank, mit diesem Spind, haben die da quasi zum Teil deutsche Betriebsstätten begründet. Es kam dann so raus. Bei einem Urteil wurde es abgelehnt. Dann wurde da diskutiert, ist der Spind groß genug, dass da auch das Werkzeug Platz hat und so weiter. Also da gibt es schon sehr skurrile Fälle. Also das geht zum Teil sehr schnell. Was in der Immobilienwirtschaft sehr intensiv diskutiert wurde die letzten Jahre, war so ein Fall vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Da ging es um einen Fall, wo eben eine Luxemburger Gesellschaft einem deutschen Immobilien-Asset-Manager eine sehr, sehr weite Vollmacht ausgestellt hat. Die durften quasi alles machen in Bezug auf eine deutsche Immobilie. Das war so ein Geschäftshaus, also das war langfristig vermietet und verpachtet. Und die hatten dann eine Vollmacht, die war extrem weit. Die durften alles tun, außer an- und verkaufen. Sonst durften die Luxemburger Gesellschaft vor Gericht vertreten. Sie durften Dienstleistungsverträge abschließen. Das war auch nicht auf einen bestimmten Volumen oder Betrag gekappt. Sie durften Wartungsverträge, Versicherungen, Mietverträge abschließen. Sie durften alles. Und da gab es ein Urteil vom Finanzgericht Berlin. Und das erste Urteil war relativ, es hat für viel Aufregung gesorgt. Da stand drin, ja, aufgrund der großen Vollmacht hat die Luxemburger Gesellschaft hier schon eine Betriebsstätte. Das war, wie sich herausgestellt hat, dann ein Fehlurteil. Es ging dann hoch zum BfH, der hat es dann natürlich korrigiert und hat gesagt, ja, nur eine weite Vollmacht alleine führt jetzt nicht zu einer Betriebsstätte. De facto ging es dann nochmal zurück zum FG Berlin. Und am Schluss kam raus, dass zwar die Vollmacht hier nicht zu einer Betriebsstätte geführt hat, die weite Vollmacht, die weite Hausverwaltervollmacht, sondern dass die diesen Grundlagenfehler in diesem Fall begangen hatten. Die hatten eben nicht so wie die Mathilde jetzt eben auch berichtet, dafür gesorgt, dass die Luxemburger Gesellschaft in Luxemburg Substanz nachweisen konnte. Die konnten im zweiten Verfahren vom FG Berlin überhaupt nicht darlegen, dass diese Luxemburger Gesellschaft irgendwas in Luxemburg gemacht hat. Und dann kam es, wie es kommen musste. Dann hat quasi am Ende des Tages das Finanzgericht Berlin geurteilt, dass die Luxemburger Gesellschaft in Deutschland eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte hatte. Und somit war das dann hier so, dass eben die Einkünfte nicht nur der Körperschaftssteuer unterlegen haben von diesem Vermietungsobjekt, sondern eben auch der Gewerbesteuer. Und die ist ja auch nicht billig, das sind ja auch 15% ungefähr, je nachdem, wo das Geschäftsgebäude liegt. Und ja, das war dann das Ende von diesem Verfahren. Und das hat für sehr viel Aufsehen gesorgt in der Immobilienwirtschaft. Das hat man dann mitverfolgt. Das dauert ja dann, bis das quasi von der ersten Instanz hochging zum BfH. Dann ging es wieder runter zur weiteren Tatsachenfeststellung in erster Instanz. Also das war schon sehr, das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Aber ansonsten gibt es für Betriebsstätten sehr, sehr viele Urteile. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt.
Okay,
ja, das. Und dafür würde ich auch sagen, Petra, das ist wirklich unser Hinweis für andere Steuerthemen, kann vielleicht später was nachträglich bewiesen werden, zum Beispiel für Transfer Pricing kann man immer danach beweisen, dass der Preis eigentlich, das da bemessen wurde, laut dem Markt, marktüblich war. Aber für Substanz ist es schwieriger. Man kann das nicht nachträglich beweisen, wenn das nicht vorab dokumentiert war. Und ich glaube, dass unser erster Hinweis für die Praxis ist wirklich, dass von Anfang an eigentlich Verträge sorgfältig geprüft werden sollen, Entscheidungen sorgfältig getroffen werden sollen und auch und diese Substanz, die wir jetzt für in diesem Podcast besprochen haben, die muss von Anfang an bewiesen werden können. Und das ist das Wichtigste, würde ich sagen.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Das ist genau das, was ich auch denke. Und darüber hinaus würde ich noch gerne einen Hinweis platzieren. Manchmal macht man sich viel Mühe, um eine Struktur aufzusetzen und dann nimmt man sich vor, die Substanz zu dokumentieren und dies und das zu tun und öfter mal nach Luxemburg zu reisen. Und dann im Laufe der Zeit, dann hat man vielleicht Personalwechsel oder es gibt eine Umstrukturierung, dann gerät es oft aus dem Blickfeld. Da muss man auch dann aufpassen, dass man das nachhaltig einhält. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Das habe ich jetzt doch die letzten Jahre öfter beobachtet. Man ist mit guten Absichten gestartet und dann hat man ein bisschen nachgelassen. Das ist natürlich dann auch mit Risiken behaftet.
Das heißt, nicht nur im Fitnessstudio anmelden, sondern auch hingehen. Ja? Also die Vorsätze, die man sich am Anfang nimmt, auch dann umsetzen.
Genau, also nicht nur im Januar, im Februar, im März hingehen, sondern dann immer.
Ja. Uns auch noch dokumentieren. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Okay, ja, spannend. Ja, gibt es sonst noch andere Tipps, die ihr noch den Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Sonst denke ich, glaube ich, haben wir schon super viel Spannendes von euch erfahren. Scheint mir ein sehr komplexes Thema zu sein. Gleichwohl ein Thema, wenn man es ordentlich macht und sag ich mal, die Do's und Don'ts kennt und dann aber vor allem, was wir jetzt gerade noch mal angerissen haben, es auch richtig umsetzt, dass man es schon auch trotz der, sag mal, härteren Gangart auch der deutschen Finanzverwaltung in den Griff kriegen kann und auch sag mal, doch recht sicher umsetzen kann, wenn man eben die Spielregeln entsprechend auch einhält, oder?
Mhm.
Also ich würde sagen, es ist nie zu spät. Wenn man jetzt diesen Podcast hört und wenn man ein ungutes Gefühl entwickelt, sollte man dann nicht die Augen verschließen. Man könnte ja einfach mal einen Sanity-Check machen, was man da so für eine Struktur hat und es vielleicht in der Zukunft ein bisschen verbessern oder verdichten, was man vielleicht schon macht. Es ist nie zu spät, das wäre mein Petitum.
Alles klar. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank euch beiden für eure Zeit und die spannenden Einblicke. Ich glaube, nach wie vor sehr aktuelles Thema, beziehungsweise aktueller denn je durch die entsprechenden Urteile und Verfahren, die es hier gegeben hat. Ich glaube, es ist wichtig, das war auch das Ziel des heutigen Podcasts, einfach mal darauf hinzuweisen, welche Themen es da gibt, wie man sie möglicherweise lösen kann. Und ja, ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die auch so mal sicherlich etwas komplexere Folge bis zum Ende durchgestanden haben. Es hat mir großen Spaß gemacht, habe selber heute viel gelernt und ja, allen ganz herzlichen Dank. Bis dahin.
Tschüss.